Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer, schönen guten Tag. Heute, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, möchten auch wir im Deutschlandfunk über dieses schreckliche, aber wichtige Thema berichten. Wir stellen Ihnen eine hilfreiche Homepage vor, bei der Sie nachschauen können, welche Frauenhäuser überhaupt noch Kapazitäten haben. Darf eine Tagesmutter mit NPD-Nähe Kinder betreuen? Ja, sagt das Verwaltungsgericht Schwerin. Über die Hintergründe berichten wir ebenfalls. Und wir stellen Ihnen Sachsen-Anhalts einzigen Gleichstellungsbeauftragten vor. Einen Mann unter vielen Frauen. Diese Themen bis 2:30 bei Deutschland heute. Häusliche Gewalt ist in Deutschland leider alltäglich. Jeden Tag wird in Deutschland ein Tötungsversuch an einer Frau gemeldet. Jeden dritten Tag stirbt sogar eine Frau durch den Partner oder den Ex. Jede Stunde erleiden durchschnittlich 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft. Soweit die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamtes. Doch die sind nur die Spitze des Eisbergs. Vergewaltigung, Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Bedrohung, Stalking, Zwangsprostitution. Dazu könnte ich Ihnen jetzt noch mehr Zahlen nennen, doch was aus den Statistiken nicht hervorgeht, ist die Dunkelziffer. Es gibt so viele Frauen, die Gewalt erleben müssen und sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen und diese Vorfälle anzuzeigen. Aus Scham oder Angst. Umso wichtiger sind in diesem Zusammenhang Frauenhäuser. 350 davon gibt es in Deutschland. Hier kann man als Frau Hilfe bekommen und erstmal Schutz finden. Doch es kann passieren, dass ein Frauenhaus schon voll ist, dass man abgewiesen wird. Und das passiert leider auch nicht selten, denn es gibt nur 350 davon. Zu wenig, sagt auch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Wenn Sie auf der Suche nach einem Frauenhaus sind und wissen möchten, wo und ob es überhaupt noch freie Plätze gibt, dann können Sie das im Internet auf der Seite Frauenhaussuche herausfinden. Astrid Wulff stellt Ihnen das Ergebnis, das Angebot vor.
Samira ist seit dem Sommer im Frauenhaus. Wo sie mit ihren Kindern untergekommen ist, soll zu ihrem Schutz geheim bleiben. Auch wie sie eigentlich heißt und wie viele Kinder sie hat. Auch ihre Stimme haben wir nachsprechen lassen.
Ich wurde geschlagen. Über ein Jahr. Irgendwann hat er auch die Kinder geschlagen, mich und die Kinder psychisch unter Druck gesetzt. Deshalb musste ich diese Entscheidung treffen. Und ich habe sie nie bereut.
Samira erzählt im Videocall, dass sie lange unter dem gewalttätigen Mann leiden musste.
Vor einem Jahr war ich schon einmal im Frauenhaus. Mein Mann hat mir jedoch versichert, dass er mich liebt. Ich habe ihm geglaubt, bin zu ihm zurückgekehrt und das war ein großer Fehler. Danach habe ich wieder versucht, einen Frauenhausplatz zu suchen. Leider ohne Erfolg. Es kam immer die Antwort, dass ich viele Kinder habe und es keinen Platz für uns alle gibt.
Aber Samira gab die Suche nicht auf. Mit dem Start der Internetseite frauenhaussuche.de im Mai vergangenen Jahres ging es dann ganz schnell.
Eine Beratungsstelle hat mir die Internetseite empfohlen. Und die war eine große Hilfe für mich. Da konnte ich sehen, wo es freie Plätze gibt, wo man Kinder mitbringen kann, wie viele Kinder man mitbringen kann und so weiter. Durch die Seite habe ich den Frauenhausplatz dann gefunden.
Auf der Seite frauenhaussuche.de wird auf einer Deutschlandkarte angezeigt, welche Frauenhäuser Kapazitäten haben und welche nicht. In die Regionen kann hineingezoomt und das jeweilige Frauenhaus angeklickt werden. Außerdem ist eine Suche nach Postleitzahl möglich. Die Seite ist in 6 Sprachen abrufbar und dazu in leichter Sprache. Die Nutzerinnen können angeben, wie viele Kinder sie haben, ob sie Tiere mitbringen möchten und sie können bei Bedarf auch barrierefreie Einrichtungen rausfiltern. Dazu wurde bei der Programmierung der Seite ganz besonders an die Sicherheit der Nutzerin gedacht, sagt Britta Schlichting von der zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser in Mannheim, die die Internetseite ins Leben gerufen hat.
Wenn sie jetzt an ihrem Rechner sitzen würde, dann könnte sie oben auf Notausstieg drücken und dann kann die nachfolgende Person das nicht nachvollziehen. Und wir stellen aber auch fest von der Statistik, dass die meisten über Smartphones reingehen. Und natürlich heißt es aber auch, viele Handys werden auch kontrolliert. Also das bedeutet natürlich nicht mehr Sicherheit, aber genau, dann muss man einfach nochmal die Handy-Einstellungen beachten.
Sie erzählt, dass die Seite gut besucht sei, dafür, dass sie noch nicht so lange online ist. Auch von Anlaufstellen wie Polizei, Jugendamt und Beratungsstellen. Alles Zeichen dafür, dass das Angebot dringend gebraucht wird, sagt Sozialpädagogin Britta Schlichting. Das Problem, dass bundesweit 15.000 Frauenhausplätze fehlten, könne die Seite aber nicht lösen.
Sie kann nur einen Überblick geben und die Suche erleichtern. Aber wir haben nach wie vor das Problem, dass eine Frau am Ort ihrer Wahl, wo sie vielleicht hin möchte, oder auch wenn sie dann noch eine körperliche Beeinträchtigung hat, also noch irgendwas Barrierefreiem sucht, dass es einfach dieses Angebot nicht gibt. Es gibt nicht genug Frauenhäuser, die barrierefrei ausgestattet sind oder weil es einfach keinen Platz gibt.
Immerhin erleichtert die Seite die Suche. Ein großer Vorteil für die von Gewalt betroffenen Frauen ist auch, sie müssen sich nicht mehr durchtelefonieren und ihre Geschichte wieder und wieder erzählen, sagt eine Mitarbeiterin der Einrichtung, in der Samira zurzeit lebt. Häufig sei dies mit großer Scham verbunden und der Frage, ob es überhaupt schlimm genug sei, was sie an Gewalt erfahren. Bei Frauen, die wie Samira eine Fluchtgeschichte haben und noch wenig Deutsch sprechen, sei dazu oft noch die Verständigung am Telefon schwierig. Daher ist Samira froh, dass sie dank der Online-Frauenhaussuche einen Ort gefunden hat, an dem sie und ihre Kinder zur Ruhe kommen können.
Das Wichtigste ist für mich, Deutsch zu lernen, damit ich auf eigenen Beinen stehen und meine Kinder unterstützen kann. Dann möchte ich meinen Führerschein schaffen. Ich habe viele Kinder, dann brauche ich einen Führerschein und ein Auto, um richtig mobil zu sein.
Mit dem Abstand zu ihrem gewalttätigen Ex hat sie nun wieder Energie, nach vorne zu schauen, sich um ihre Kinder, aber auch um sich selbst und ihre Ziele zu kümmern.
Astrid Wulff stellte uns die Homepage frauenhaussuche.de vor, die auch Sie aufrufen können, wenn Sie Hilfe brauchen und Opfer von Gewalt geworden sind. Betreuungsplätze für Kinder sind gefragt wie nie und gar nicht so einfach zu finden. Häufig suchen Eltern von Kindern unter 3 Jahren eher eine Tagesmutter. Bei der sind meistens nur eine Handvoll Kinder untergebracht. Es geht etwas ruhiger und persönlicher zu. Oft haben die Tagesmütter für die Betreuung Platz in den eigenen 4 Wänden geschaffen. Wer Tagesmutter werden möchte, der braucht verschiedene Voraussetzungen. Zum einen eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt und eine pädagogische Ausbildung. Darüber hinaus sollte die Tagesmutter verantwortungsbewusst, zuverlässig und einfühlsam sein. Und zudem geht es natürlich auch um Bildung und Erziehung. Und man muss ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis haben. Doch was ist, wenn die politische Gesinnung der Tagesmutter NPD-nah ist? Diese Frage musste das Verwaltungsgericht Schwerin jetzt klären. Darüber möchte ich mit Landeskorrespondentin Silke Hasselmann sprechen. Frau Hasselmann, worum ging es in diesem konkreten Fall?
Also wir gehen zurück ins Jahr 2019. Eine Frau aus dem westmecklenburgischen Städtchen Lübtheen hatte beim zuständigen Landkreisamt beantragt, die Erlaubnis zu bekommen, als Tagesmutter zu arbeiten, also beruflich. Sie hatte auch vor, in ihrem Haus entsprechende Räumlichkeiten auszustatten und andere Dinge zu erfüllen, die notwendig sind, um als Tagesmutter zu arbeiten, beziehungsweise, wie es offiziell heißt, als Tagespflegeperson. Der Landkreis sah sich allerdings außerstande, ihr diese Erlaubnis zu erteilen, mit dem Hinweis darauf, dass sie eine Nähe zur rechtsextremen Partei NPD habe.
Die Kreisverwaltung hat der besagten Frau ja eine Nähe zur NPD unterstellt. Was ist an diesen Vorwürfen überhaupt dran gewesen?
Naja, sie hat gesagt, also die Frau sei seit Jahren mit einem aktiven NPD-Mitglied verheiratet. Der Mann ist Maler, er war 2011 sogar mal Bürgermeisterkandidat in dem Städtchen. Sie selbst sei nicht Mitglied dieser Partei, aber fest im rechtsextremistischen Milieu von Lübtheen verwurzelt. So hat es gestern während der mündlichen Verhandlung auch der Rechtsamtsleiter ausgedrückt. Sie habe zum Beispiel 2005 Kaffee und Kuchen bei einer szeneinternen Veranstaltung ausgeschenkt. Der Verfassungsschutz habe mittlerweile auch Hinweise. Die lagen dem Gericht allerdings nicht vor, denn das Ganze läuft unter geheimer Verschlusssache. Die Kinder sollten also zunächst im Haus der Familie untergebracht werden. Der Landkreis hat auch angeführt, dass es sich dabei teilweise um Räume handelt, die auch der Ehemann geschäftlich nutze. Und man könne nicht ausschließen, dass die Kinder letztlich völkischem Gedankengut samt rassistischem Menschenbild ausgesetzt sein könnten. Das ist der Vorwurf. Dagegen ist die Frau vorgegangen und hat letzten Endes erfolgreich geklagt.
Warum reicht das nach Meinung der Schweriner Verwaltungsrichter nicht aus, um der Frau die beantragte Erlaubnis, als Tagesmutter zu arbeiten, zu versagen?
Naja, die Richter haben gesagt, es gibt zunächst mal das sehr, sehr hohe Gut der Berufsfreiheit. Das ist ja geschützt durch das Grundgesetz. Und wer die Berufsfreiheit einschränken will, und dafür gibt es ja Gründe, der muss dafür eine gesetzliche Grundlage haben. Das wiederum muss vom Parlament beschlossen sein. Eine solche gesetzliche Grundlage konnte das Verwaltungsgericht Schwerin in diesem Fall nicht erkennen. Man muss wissen, der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat ein Kindertagesfördergesetz beschlossen, zuletzt 2019 neu gestaltet. Darin finden sich auch Hinweise dafür, wer für einen solchen Job als Tagesmutter geeignet ist. Aber im auffälligen Gegensatz zum Beispiel zu Trägern von Kindertagesstätten sind solche Tagespflegepersonen, die also sozusagen für sich als Tagesmutter oder so arbeiten, in Mecklenburg-Vorpommern nicht verpflichtet, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass zunächst einmal die politische, ideologische Gesinnung bei der Frage einer Berufserlaubnis keine Rolle spielen darf, egal nebenbei gesagt, ob nun rechts, links oder religiös extremistisch unterwegs.
Welche Rolle spielt denn das Kindeswohl bei dieser Entscheidung?
Naja, nun, das ist während der Verhandlung auch schon zutage getreten. Manch einer sieht es wahrscheinlich allein dadurch gefährdet, dass die Tagesmutter im Privaten eben einen einschlägigen ideologischen Hintergrund hat und denkt, die Kleinkinder in ihrer Obhut werden dann womöglich eben zum Beispiel nach einem völkischen Menschenbild betreut und erzogen. Darauf ist man im Rechtsgespräch gestern in der Verhandlung auch eingegangen, kam aber zu dem Schluss, dass der Frau eben nichts Konkretes vorzuwerfen sei, was dieser Definition Kindeswohlgefährdung entspreche. Darunter fällt zum Beispiel, die Räume sind immer zu kalt, die Obhutspflicht wird verletzt, schlechte hygienische Standards, die Kinder lässt man hungern, gefährliche Spiele oder so. All das ist hier nicht der Fall. Und eine mögliche völkisch-ideologische Indoktrination sei natürlich nicht wünschenswert, aber so der Richter, dazu hätte der Landkreis konkretere Hinweise geben müssen.
Muss der Landkreis der Frau denn nun erlauben, als Tagesmutter arbeiten zu dürfen?
Das muss er, beziehungsweise er darf die Erlaubnis nicht weiter versagen. Es sei denn, und das hat der Richter auch oder haben die Richter klar gemacht in der Urteilsbegründung, der Landkreis bringt bei einer erneuten Prüfung geeignete Argumente bei. Ansonsten, das fand ich schon auch, können Landesregierung und Parlament hier in Mecklenburg-Vorpommern das Urteil und die klaren Hinweise der Richter durchaus als eine Aufforderung verstehen, nämlich, wenn ihr an dieser Stelle Klarheit haben wollt, dann schafft sie per Gesetz.
Darf eine Tagesmutter mit NPD-Nähe als Tagesmutter arbeiten? Sie darf, das hat das Verwaltungsgericht Schwerin jetzt entschieden. Hintergrundinformationen waren das von unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Seit fast 30 Jahren sind Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern verpflichtet, hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Diese Frau hat dann die Aufgabe zu schauen, ob die Beschäftigten aufgrund ihres Geschlechts nicht benachteiligt werden. Dieses Amt überhaupt einzuführen, wurde von Frauen in Deutschland hart erkämpft. Und das Amt muss von einer Frau geleitet werden. So schreibt es das Gleichstellungsgesetz zumindest in den meisten Bundesländern vor. In Sachsen-Anhalt gibt es aber eine Ausnahme. Es gibt tatsächlich einen Mann, der dieses Amt ausführt, und zwar schon seit 3 Jahren. Doch ein geplantes Gesetz in Sachsen-Anhalt sieht vor, dass dieser Job künftig wieder Frauensache werden soll. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat den einzigen männlichen Gleichstellungsbeauftragten getroffen und mit ihm über seine Arbeit gesprochen.
Also ich bin Reinhard Pestau, bin der Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Wittenberg, das inzwischen seit nicht ganz 3 Jahren. Die Sache ist halt die, klar, das Frauenfördergesetz, was immer noch gilt seit 1994 im Land, lässt es halt zu, dass auch Männer Gleichstellungsbeauftragte sind. Das ist nicht ganz unumstritten und das heißt, ich setze halt sozusagen Gleichstellung für den Landkreis Wittenberg um.
Reinhard Pestau stellt gleich. Das heißt, der 54-Jährige begleitet Ausschreibungen und Vorstellungsgespräche, er spricht mit Schulen, die nicht wissen, wie sie mit Transgender-Schülern umgehen sollen, oder er kümmert sich um häusliche Gewalt. Nicht so sehr in der direkten Beratung, das machen die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser. Pestaus Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragter des Landkreises Wittenberg ist eher eine politische, sprich das Problem der häuslichen Gewalt an Frauen in der Lokalpolitik zu thematisieren.
Und da ist zum Beispiel so, nur seit Corona haben sich dort die Beratungsfälle schlicht und ergreifend verdoppelt. Und ich bin natürlich die Stimme in der Politik, die dann auch fordert, dass wir da auch einen gewissen Aufwuchs in Stellen haben, dass das auch wirklich mit bedacht wird, dass das gefördert wird, weil das brauchen wir unbedingt.
Und sind Sie da erfolgreich?
Also bei der Sache bin ich noch dran. Das werden wir in ein, zwei Jahren wissen.
Reinhard Pester hat lange Jahre Kinder- und Jugendarbeit in Wittenberg gemacht und sich dann ganz bewusst auf die frei gewordene Stelle der Gleichstellungsbeauftragten beworben. Die Frage ist, was bringt er als Mann mit, um sich für die Chancengerechtigkeit der Frauen einzusetzen?
Also meine Mutter war selber lange alleinerziehend. Ich weiß, wovon wir hier sprechen. Ich habe das als Kind sehr, sehr aktiv erlebt. Ne? Also ich glaube, man muss natürlich so ein kleines bisschen auch ein Gefühl dafür haben, ohne das geht's nicht. Und ich bin verdammt stolz, wenn zum Beispiel Steffi Schicko, die sozusagen unsere Sprecherin ist, zu mir sagt, ja, ich weiß, du bist einer von uns. Und das ist wirklich ein Ritterschlag, den man da bekommt.
Steffi Schikor ist die Gleichstellungsbeauftragte aus Naumburg im Süden Sachsen-Anhalts. Die Grünen-Politikerin ärgert es, dass mehr Frauen in der Verwaltung arbeiten, aber auf den Chefposten die Männer in der Überzahl sind. Insofern sagt Steffi Schikor, Reinhard Pester mache gute Arbeit, aber bitte nicht noch mehr Männer auf diesem Posten.
Ich denke trotzdem, dass es ein Frauenjob sein sollte. Und wenn sich dann die Gleichstellung wirklich mal ein bisschen mehr in eine andere Richtung bewegt hat, nämlich dass wir auf den Weg kommen, dass Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt sind, dann können auch Männer Gleichstellungsbeauftragte werden. Dann brauchen wir sie vielleicht auch gar nicht mehr.
Wie es um das Thema Gleichstellungspolitik in Sachsen-Anhalt steht, kann man auch daran erkennen, dass der Job der Landesgleichstellungsbeauftragten 2 Jahre lang unbesetzt blieb. Die damalige Gleichstellungsbeauftragte wurde kurz vor ihrem Weggang nach Dresden in ihrem Ministerium von Kollegen anonym beleidigt. Vom, Zitat, Drecksfrauenreferat war da die Rede. Der Vorfall ging durch die Medien, aufgeklärt wurde er nicht. Nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr ist das Gleichstellungsreferat aus dem Justizministerium ins Sozialministerium gewechselt. Die zuständige Ministerin Petra Grimm-Benne hat nun nach 2 Jahren eine Nachfolgerin als Landesgleichstellungsbeauftragte gefunden. Insgesamt ist die Landespolitik in Sachsen-Anhalt sehr männlich geprägt. Der Magdeburger Landtag ist nicht mehr das männlichste Landesparlament Deutschlands. Seit der letzten Landtagswahl ist der Frauenanteil auf knapp 28% gestiegen. Dennoch könnte mehr gehen in Sachen Gleichstellungspolitik, findet Sozialministerin Grimm-Benne, SPD.
Ich erlebe hier im Land allerdings auch aufgrund der ganzen Krisenbewältigung, dass man jetzt wieder meint, wir haben wichtigere Dinge zu tun, als Frauenförderung und Gleichstellung zu machen. Aber ich bin dort dennoch guten Mutes, dass wir in diesem Bereich da weiterkommen. All dieweil auch jetzt alle Fraktionen Frauen in ihren Fraktionen haben. Und da hoffe ich sehr, dass wir parteiübergreifend zu einem Gleichstellungsgesetz kommen.
Im nächsten Jahr soll der Entwurf diskutiert werden. Nach langem Widerstand der CDU steht nun der Konsens, nur noch Frauen sollen Gleichstellungsbeauftragte werden dürfen. Reinhard Pester sieht das etwas anders. Der Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Wittenberg würde das Thema gerne weiter fassen, auch auf die Gleichstellung von Schwulen und Lesben ausweiten.
Also ich glaube schon, dass das geeignete Männer genauso gut können. Also zumal ich eben auch immer glaube, wir sind hier an der Stelle schon längst in der Debatte drin, was wird mal letztendlich mit auch Diversity. Ne?
Das sieht Pesters Kollegin aus Naumburg anders. Steffi Schikor findet zwar einen Aktionsplan zur Akzeptanz von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender und Intersexuellen sinnvoll, aber ein neues Gleichstellungsgesetz müsse sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Es verwässert das eigentliche Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen, wenn ich da zu viel reinpacke.
Reinhard Pester wird also in Sachsen-Anhalt bis auf Weiteres der Letzte seiner Art bleiben, als männlicher kommunaler Gleichstellungsbeauftragter. Dass ausgerechnet er als Mann mediales Interesse für Gleichstellungsfragen weckt, das erlebe er in Wittenberg nur noch selten. Es hätten sich nach 3 Jahren einfach die meisten an ihn gewöhnt.
Klar, ich habe auch überlegen müssen, ne? Also so mit 50 war ja dieser Kipppunkt, will ich weiter Jugendarbeit machen oder mache ich nochmal was Neues? Und ich habe mich dann dafür entschieden und ich habe es wirklich keine einzige Sekunde bereut.
Ein Mann unter Frauen. Reinhard Pester ist Sachsen-Anhalts einziger Gleichstellungsbeauftragter, zuständig für die Belange von Frauen im Landkreis Wittenberg. Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat ihn für uns besucht. Ich bin Sabine Demmer, das war die Sendung Deutschland heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende.